Liebe Gemeinde, ich möchte euch auch begrüßen heute zu diesem Gottesdienst. Es ist schön, auch eine volle Gemeinde zu sehen von sich. Ich freue mich immer, wenn ich hier zu euch komme. Eine kleine Gemeinde, aber wenn die Geschwister zusammenkommen, so einen gesegneten Gottesdienst miteinander zu erleben, das ist ein Segen Gottes. Ich möchte auch Gäste begrüßen in unserer Mitte. Wir haben heute einige Gäste und wir freuen uns, dass wir auch zusammen diese Predigtstunde auch erleben werden. Ich möchte meine Predigt heute anschließen an der Predigt oder an dem Erntedankfest vom letzten Sabbat. Ich war nicht da, aber ich habe nur gehört, dass es schön war. Und auch so, wenn man an die Gaben Gottes denkt, auch wenn man an diese Dekoration denkt und alles, was da war, wo wir uns erinnern an das, was Gott uns gibt zu unserem Leben. Erntedankfest. Und wir wissen aus der Bibel, dass Erntedankfest eigentlich ein Teil von einem längeren Fest war. Das war ein Teil von Laubhüttenfest. Laubhüttenfest, eigentlich ist ein Fest der größten Feste, wenn man so sagen kann. Es gibt auch andere Feiertage, die Gott auch dem Volk Israel gegeben hat. Aber Passafest am Anfang des Jahres und Laubhüttenfest am Ende. Nach dem Laubhüttenfest gab es keine Feste mehr, sondern das war so ein Dank an Gott für das, was er getan hat. Das heißt, ein Jahr mit Saat und Ernte, das ist sehr wichtig für das Leben. Zuerst mal war Saat im Frühjahr und dann kommt die Ernte und zu einem bestimmten Tag hat Gott ausgerufen, auch in seinem Volk, Laubhüttenfest. Laubhüttenfest hatte zwei Schwerpunkte. Wie ich gesagt habe, zuerst mal Erntedank, dass man so landwirtschaftlich, dass man Gott dankt für das, was für die Erträge der Erde und alles, die Ernte. Und auch Laubhüttenfest hat den Namen, weil sie Laubhütten gebaut haben. Und dieses Fest hat 7 Tage gedauert. Das heißt, 7 Tage haben die Leute in diesen Hütten provisorisch gemacht, Laubhütten verbracht, auch wenn sie Komfortzone zu Hause haben in ihrem Bett. Und so, aber sie haben gewohnt 7 Tage lang in diesen Hütten. Und die Hütten waren überall, wenn man so die Geschichtsschreiber auch liest, vor allem der Josephus Flavius ist ein Jude und er hat so viel gesprochen und geschrieben, auch über Laubhüttenfest. Das war so eine Freude, Freude für das Volk. Und jeder hat auch gerne sein Haus verlassen und diese Zeit in diesen Hütten gelebt. Und Gott hat eine Absicht da mit diesem Fest, dass die Leute nie vergessen, als sie von ägyptischen Sklaverei rausgekommen sind, dass sie durch die Wüste gegangen, Gott hat sie geführt und geleitet, sie wohnten in den Zelten oder sonst wo, vielleicht auch draußen unter freiem Himmel, sie haben keine festen Häuser gehabt und auch, dass die Kinder das nicht vergessen, beziehungsweise, dass die Eltern auch ihren Kindern erzählen, wie Gott sie geführt hat. Wir haben einige Stellen in der Bibel, im Alten Testament, wo Gott gesagt hat, erzählt euren Kindern. Und wenn eure Kinder fragen, warum macht ihr das? Dann könnt ihr erzählen, sollt ihr auch erzählen, dass das von einer Generation zur anderen geht, was Gott für das Volk getan hat. Und das war auch für die Kinder sicher sehr interessant. Ich erinnere mich, wir haben auch hier etwas Ähnliches gehabt. Wir haben ein paar Mal Zeltwochenende hier auf unserem in unserem Garten, hier gehabt. Und es gibt Leute, die vielleicht in der Nähe wohnen, aber trotzdem Zelte aufgebaut haben. Und in der heutigen Zeit mit Autos und so ist es nicht schwer, mal auch zu Hause zu übernachten und dann hier zu kommen, wegen der Gesellschaft. Aber hier war voll mit Zelten, weil viele auch dieses Wochenende richtig im Zelt verbracht haben. Und das war auch für die Kinder und für die junge Generation sehr interessant. Kann mir gut vorstellen, dass sie dann auch so damals das gemacht haben, mit einem Programm, mit einem Ziel, dass sie die Güte Gottes auch, wie soll ich sagen, predigen und auch danken und alles, was Gott für sie getan hat. Dieses Fest hat gedauert, wenn wir in der Bibel lesen, 7 Tage. Und deswegen habe ich gedacht, jetzt mache ich das. Wir haben letztes Mal Erntedankfest. Stellt euch mal vor, jetzt die Tage haben sie in den Hütten verbracht und am Ende von diesem Laubhüttenfest war eine besondere Feier. Das war der größte Tag. Und wenn wir in der Bibel lesen, das war der 8. Tag. Der 8. Tag. 7 Tage in den Hütten verbracht mit ihren Kindern, mit allem. Und dann der 8. Tag. Der 8. Tag war ein sehr interessanter und wichtiger Tag. Und an diesem Tag gab es auch Zeremonie. Zu einer bestimmten Zeit hat der Priester oder die Priester, da waren wahrscheinlich auch mehrere, die haben das Wasser genommen aus dem Teich Siloach, ist auch bekannt in der Bibel. Und dieses Wasser haben sie von dort genommen, aber nicht einfach so, sondern das war eine Zeremonie. Das ganze Volk war auch da, zumindest die da waren, und sie haben das alles verfolgt. Und die Priester haben das Wasser genommen in einem Krug. Es ist interessant, auch bei den Geschichtsschreibern darüber zu lesen. Und der Krug war nicht so groß, ungefähr so 1,5 Liter Wasser drinnen. Das war nur symbolisch. Und dann haben die Priester dieses Wasser getragen durch ein besonderes Tor. Also die Mauer von Jerusalem haben 8 Tore. Und ein Tor davon heißt Wassertor. Und dieses Wassertor ist es gerade da, wo auch die Priester dieses besondere Wasser, beziehungsweise Wasser war nicht besonders, aber mit besonderer Bedeutung, und in dieser Zeremonie zum Tempel gebracht haben und dann auch zum Brandopferaltar. Und die ganze Zeit, wo sie die getragen haben, das Volk hat auch gehört, das Wort aus Jesaja 12, Vers 3. Und Jesaja 12, Vers 3, da steht, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen. Und in dieser Zeremonie hat man diesen Text so oft wiederholt. Ihr werdet mit Freuden schöpfen das Wasser aus dem Heilsbrunnen. Für die Juden war das ein Stolz, war etwas Besonderes, die Seligkeit. Denn dieses Heilsbrunnen ist im Volk Israel. Die anderen Völker haben dieses Heilsbrunnen nicht, sondern nur sie. Und deswegen waren sie so stolz. Und Josephus Flavius schreibt einen Satz, wenn er sagt, wer diese Freude des Wasserschöpfens nicht gesehen hat, der hat niemals eine Freude gesehen. Interessant. Das war das fröhlichste und freudigste Ereignis, als die alle da waren und sie haben Gott gepriesen, weil Gott auch auf ihrem Weg durch die Wüste für Wasser und für Nahrung gesorgt hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das beeindruckend war auch für die Menschen, auch für die Kinder, für die junge Generation. Was mir interessant war zu lesen, in Johannes Evangelium Kapitel 7 ist da diese Laubhüttenfest auch beschrieben, wie Jesus das erlebt hat. Und dann steht auch am Anfang, dass die Brüder von Jesus, Jesus hatte 4 Brüder, wahrscheinlich Halbbrüder, sicher Halbbrüder, nicht Brüder, 4 Brüder und auch Schwestern sind auch erwähnt. Und die Brüder sind gekommen zu Jesus und haben gesagt, komm, wir gehen zu Laubhüttenfest. Und was sagt Jesus? Ich gehe nicht. Und dann haben sie ihn versucht zu überreden. Jesus will jetzt nicht zu Laubhüttenfest, das ist ein großes Fest für die Juden. Und Jesus wollte nicht gehen. Und dann weiter im Text stehen, dass auch seine Brüder nicht an ihn geglaubt haben. Irgendwo ist ein Jakobus, sein Bruder, erwähnt, vielleicht nicht alle. Es gibt auch welche, die nicht an ihn geglaubt haben. Und dann haben sie ganz ironisch ihm auch gesagt, du wirst die Leute auf deine Seite ziehen. Wie machst du das, wenn du jetzt hier zu Hause bleibst und nicht gehst? Wenn du Leute auf deine Seite ziehen sollst, sollst du gehen. Aber Jesus ist festgeblieben, weil er wusste, dass die Juden schon einen Streit mit ihm suchen. Wenn er dort geht, dann wird es wahrscheinlich nicht so ganz gut sein. Und sie gehen alle, Jesus bleibt. Das können wir alles in Johannes Kapitel 7 lesen. Aber irgendwann jetzt nachher, im Laufe des Festes, hat sich Jesus doch entschlossen zu gehen. Aber nicht so offen vor allen Leuten, sondern ganz heimlich kommt er doch nach Jerusalem. Und an diesem, wo er gekommen ist, dann hat er an diesem, vor allem an diesem letzten Tag, an diesem letzten Tag, der der größte Tag war, das größte Fest. Alle diese Tage waren so irgendwie voll mit Programm, aber der letzte Tag war der größte, weil nämlich das war wie eine Zusammenfassung von dem Ganzen und die Menschen haben sich besonders da versammelt, dass sie sich auch verabschieden und so. Wir wissen, wenn wir auch so mal ein besonderes Wochenende haben und dann am Ende, da ist so schön eine Zusammenfassung vom Ganzen. Ich möchte mit euch jetzt lesen diesen Text. Was ist passiert an diesem letzten Tag, der vom Laubhüttenfest? Johannes Evangelium, Kapitel 7. Wie gesagt, das ganze Kapitel ist sehr schön. Da wird beschrieben, wie er zum Laubhüttenfest gekommen ist. Zu meiner Predigt heute habe ich diesen letzten Tag genommen. Lesen wir gemeinsam Vers 37 und 38. Aber am letzten Tag des Festes, der der höchste war, trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das habe ich auch meine Predigt heute überschrieben. Ströme lebendigen Wassers. Das ist das, was Gott für sein Volk will. Gott will, dass sein Volk diese Ströme lebendigen Wassers erlebt. Aber Jesus zeigte, dass durch diese Zeremonien nie ein Mensch die Ströme des lebendigen Wassers erleben wird, sondern es gibt eine andere Möglichkeit, dass man das erlebt. Ja, solche Feiern und solche Feste könnte etwas Schönes sein. Und wir freuen uns auch, wenn wir zu einem Fest gehen, wenn so unsere Kirche etwas organisiert und wir kommen alle dort, da kommen viele Leute, dann treffen wir auch Leute, die wir lange nicht gesehen haben, wo sie wohnen, sonst wo und so. Und es ist eine schöne Zeit, dass wir uns sehen, miteinander sprechen. Und dann kommen auch besondere Redner, die auch so durch dieses Programm führen. Das ist eine gesegnete Zeit. Aber könnte es wohl möglich sein, dass jemand auch nach diesem besten Programm, was da organisiert wurde, doch dürstig bleibt? Dass sein Durst nicht gestillt wird. Und Jesus weiß genau, nicht dieses Heilsbrunnen, nicht irgendwelche Theorie wird einen Menschen voll erfüllen, sondern es gibt nur einen Heilsbrunnen. Und das ist Jesus. Und Jesus wollte die Aufmerksamkeit der Leute auf sich ziehen. Obwohl viele gegen ihn waren, steht auch in diesem Kapitel. Einige haben gesagt, der ist gut. Einige haben gesagt, nein, der ist nur ein Betrüger und so. Es gibt verschiedene Meinungen unter den Leuten. Aber Jesus weiß, dass auch die Juden etwas dagegen haben werden. Er wird eine Auseinandersetzung haben mit diesen Pharisäern und allen. Aber trotzdem steht er auf. Nicht irgendwo in einem Eck hat er nicht gesagt, ja kommt, wir treffen uns hier in einem Zimmer oder in einem Eck oder sonst wo, sondern er steht auf im Tempel und er sagt, Leute, wen da dürstet, der kommt zu mir und bei mir soll er trinken. Ja, Jesus ist der einzige Heilsbrunnen. Aber ich habe mal gedacht, was könnte es sein, dass jemand durstig bleibt, auch neben dem Wort Gottes. Wen da dürstet, sagt Jesus, der kommt zu mir. Durst. Welchen Durst haben die Menschen heute? Das war meine Frage. Die Menschen in allen Zeiten und auch heute dursten nach Liebe. Das habe ich als erstes genommen. Die Menschen, denen fehlt etwas. Auch in den Familien erleben wir immer mehr. Da fehlt etwas. Vor allem in der Endzeit. Wir erinnern uns an diesen Text, wo Jesus in Matthäus 24, Vers 12 sagt, für die Endzeit, weil die Beachtung der Gebote Gottes immer abnimmt und die Leute interessieren sich nicht mehr an den Willen Gottes, an seine Gebote. Was wird als Folge davon sein? Dann wird die Liebe in vielen erkalten. Wenn die Menschen sich mehr auf den Willen Gottes orientieren würden und sich mehr mit dem Willen Gottes beschäftigen würden und Gott Platz lassen würden in ihren Herzen und die Gebote Gottes halten würden, dann wäre auch die Liebe anders unter den Menschen. Aber hier steht, weil die Menschen die Gebote Gottes vergessen, die Liebe wird erkalten. Und das erleben wir gerade in unserer Zeit. Jesus sagt, wen da dürstet, wem diese Liebe fehlt, er kommt zu mir. Natürlich, Jesus kann nicht jetzt anders, jetzt gleich was machen, dass da die Liebe gleich in den Familien, in der Gesellschaft besser sein wird. Aber Jesus kann jedem Menschen helfen. Jesus kann diese Lücke auch füllen, wenn das uns fehlt. Deswegen sagt Jesus, wenn der dürstet, der kommt zu mir. In der heutigen Zeit, meine zweite Stelle, Durst nach Harmonie in der Familie und Gesellschaft. Das hängt so zusammen. Der Heilsbrunnen kann nur Jesus sein. Viele Menschen sehnen sich nach der Harmonie. Harmonie auf dem Arbeitsplatz, Harmonie in der Gemeinde. Es gibt auch so Leute, dass in der Gesellschaft so viel Unruhe erleben und dass sich sehnen nach der Harmonie überhaupt in der Welt, in der Politik, in dieser Zeit, in der wir leben. Aber das ist unsere Welt. Wir können nicht viel verändern. Jesus sagt, kommt zu mir. Wenn da dürstet, er kommt zu mir und trinke. Durst nach Anerkennung. Es ist ein inneres Verlangen in jedem Menschen, dass er anerkannt wird. Es gibt viele Menschen, denen diese Anerkennung fehlt, dass sie auch so mal etwas tun, um Aufmerksamkeit auf sie zu lenken. Manche machen sie etwas kaputt oder irgendwas machen die, auch wir wissen so viel in den Nachrichten, was die vor allem Jugendlichen manchmal tun, um Aufmerksamkeit auf sie zu lenken. Die Anerkennung. Wen da dürstet nach der Anerkennung? Die fehlende Anerkennung, das sagen die medizinischen Bücher, und wir haben Medizin in unserer Mitte, die sagen, wenn die Anerkennung fehlt bei vielen Menschen, das bringt so diese Probleme, psychosomatische Erkrankungen, jetzt zitiere ich mal so, ich bin nicht Mediziner, die auch so schwer sein können. Und die Menschen kommen zu Depressionen, wenn sie die Anerkennung nicht bekommen. Wenn sie vieles tun, um diese Anerkennung zu bekommen von den Leuten aus in der Familie, vielleicht in der Ehe. Manchmal mangelt es an Anerkennung. Egal, was die Menschen tun, die anderen bemerken das gar nicht. Und das schmerzt. Und Jesus sagt auch da, komm zu mir. Er wird auch solche Seelen erquicken und auch sie ermutigen. Im Psalm 33 lesen wir, dass der Psalmist das erlebt hat und dann sagt er einen Satz, einen bekannten Satz, wenn ich nur dich habe, dann frage ich gar nicht nach Himmel und Erde. Und dann habe ich gefragt, was hat dieser Mensch erlebt, wenn er das sagt? Wenn ich nur Gott habe, dann frage ich nicht nach irgendwelchen anderen Dingen, denn Gott erfüllt meine Lücken in meinem Leben. Der nächste Durst, Durst nach Gerechtigkeit. Wir leben in einer Welt, in einer Zeit, so viel Ungerechtigkeit um uns herum. Ich möchte jetzt nicht über die Kriege sprechen und was da alles wir in der letzten Zeit erleben. Auch in unserer zwischenmenschlichen Beziehung gibt es so viel Ungerechtigkeit, die wir erleben. Und dann sagt Jesus, egal ob das in der Familie, in der Ehe, Gesellschaft, in der Gemeinde, gibt es auch manchmal Ungerechtigkeit. Wir sind alle Menschen. Und Jesus sagt, wen da dürstet, er kommt zu mir. In der Bergpredigt sagt er, selig sind die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Sie sollen satt werden. Vielleicht, wenn wir zu Jesus kommen, wird sich nicht vieles in der Welt, in der Politik verändern. Aber derjenige wird etwas erleben. Und Jesus sagt, er komme zu mir. Und zum Schluss habe ich den Durst nach Gott erwähnt. Frieden mit Gott. Durst nach dem Leben mit Gott. Und ihr kennt diese bekannten Worte aus dem Psalm 42, wo der Psalmist sagt, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so sehnt sich meine Seele nach dir, Gott. Meine Seele dürstet nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich wieder zu ihm kommen? Es ist neue Kraft in mir, mit anderen Worten, wenn ich diese Gemeinschaft mit meinem Gott pflege. Und interessant in diesem Wort, habe ich nicht in meinem Konzept, aber ich möchte mal lesen, in Psalm, das ist 42, Psalm 42, da steht auch dieser Text. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Vers 3. Meine Tränen sind mir Speise Tag und Nacht, weil man täglich mir sagt, wo ist nun dein Gott? Habt ihr das auch erlebt? Du hast Schmerzen, du hast Probleme und so, und du glaubst an Gott und du suchst Gott und dir wird nicht besser. Und da kommen solche, die Bibel nennt sie auch Spötter, die sagen, ja, wo ist dein Gott? Du glaubst so viel an Gott und trotzdem hast du Probleme. Und dann sagt der Psalmist, das ist eine schwierige Situation, wenn ich täglich höre von den Leuten, wo ist nun dein Gott, wenn es dir so dreckig geht? Und dann sagt er weiter, Vers 6, was betrübst du dich, meine Seele, und bist du so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mein Angesicht, meines Angesichtshilfe und mein Gott ist. Harre auf den Herrn, meine Seele. Egal was passiert im Leben, Gott ist hier. Und ich möchte mit Gott mein Leben weiterführen. Also Jesus sagt, wen da dürstet, er kommt zu mir. Stellt euch mal vor, Jesus würde jetzt hier vor uns stehen, aufstehen, und dann sagt, Leute, die wir hier sind, wen da dürstet, er kommt zu mir. Wer von uns würde zu ihm kommen? Ich habe mir eine Frage gestellt. Das heißt, der Mensch, der diesen Durst spürt in sich, es gibt viele Menschen, die denken, sie haben alles. Warum spüre diesen Durst, wenn du keinen Durst spürst, dann wirst du sicher nicht aufstehen und vor allen Leuten zu ihm kommen. Deswegen sagt Jesus, wen da dürstet, der kommt zu mir. Ein Aufruf oder ein Angebot, dass Gott auch uns heute an diesem Sabbat, in dieser Predigtstunde auch gibt. Überleg dir mal über dein Leben, mach dir Gedanken über dein Leben. Wo sind die Punkte, die deine Seele tatsächlich dürstet? Vielleicht, ich habe nur ein paar Gedanken hier erwähnt. Vielleicht kann man die Liste auch erweitern mit anderen Gedanken. Aber wenn du nach Gott dürstest, wenn deine Seele Gott braucht, dann steh auf und komm zu Gott. Ich komme zurück zu diesem Laubhüttenfest. Kann es sein, dass du schönes Programm und alles, was sie gemacht haben, eine ganze Woche lang, und die Menschen sind dürstig geblieben. Nach einem Gottesdienst, jetzt kommen wir zu unserer Realität, kann es sein, dass nach einem Gottesdienst jemand nach Hause hungrig und dürstig geht. Das war ein tolles Programm, die Bibel wurde gelesen, aber die Menschen sind leer und verlassen diese Städte leer. Die Frage ist sicher, warum? Warum? Entweder war das geistliche Angebot so mager, kann es sein, oder war ich nicht bereit, das Wort Gottes aufzunehmen? Könnte auch sein, dass nach so viel Wasser und so viel Möglichkeiten, auch damals bei diesem Laubhüttenfest, die Leute sitzen da, die Durst haben. Ich erinnere mich an eine Kinderfreizeit. Früher habe ich mit meiner Frau zusammen so viele Kinderfreizeiten gehabt, organisiert auch für unsere Vereinigung. Einmal ist passiert Folgendes. Kinder von 8 bis 11 Jahren, und wir haben so einen Tagesausflug gemacht, und dann sagen wir den Kindern, ihre Trinkflasche Flaschen müssen Sie mitnehmen. Habt ihr die Trinkflaschen aufgefüllt und jeder nimmt die Flasche. Und ständig sagen die Betreuer, trinkt gut, es ist ein heißer Tag, trinkt viel, Wasser ist wichtig. Und was ist passiert? Ein Mädchen, ganz blass im Gesicht, 10 Jahre alt, liegt am Boden und sie hat keine Kraft mehr. Und natürlich unter den Betreuern jetzt mal eine Panik. Was ist da? Und die haben so viel, wir haben so auch medizinische Betreuung. Und was ist mit diesem Kind passiert? Dehydriert. Ein medizinisches Wort. Kein Wasser. Nicht mal getrunken. Wir schauen im Rucksack, eine große Flasche Wasser, voll, nicht aufgemacht. Die anderen Kinder haben ihre Flaschen schon fast ausgetrunken, aber dieses eine Kind, dieses Mädchen, trägt Flasche bei sich und trinkt gar nicht. Und auf einmal, wegen der Hitze, war so ein heißer Tag und das Mädchen ist platt. Ich habe mich an dieses Bild erinnert, wenn wir an geistliche Nahrung, geistlichen Trank auch denken. Könnte es sein, dass jemand in der Tasche so viel an geistlicher Nahrung trägt und doch keine Kraft hat, weil das nur in der Tasche ist? Hat man gar nicht genutzt, obwohl das da ist. Die Frage, die wir zusammen, jeder für sich, nach dieser Frage nachdenken soll. Jesus sagt, interessant, er kritisiert nicht. Er kritisiert nicht weder die Veranstalter, kritisiert auch nicht jeden Menschen extra. Er sagt nur, jeder, der durstig ist, komm zu mir. Jesus hat die Lösung für uns alle. Im zweiten Teil sagt Jesus, er verspricht Ströme lebendigen Wassers. Was bedeutet das? Habt ihr mal euch Gedanken darüber gemacht, was sind diese Ströme, dieses lebendige Wasser? Was ist das? Brauchen wir das? Warum brauche ich das? Was wird in mir das bewirken, wenn ich dieses lebendige Wasser habe? Das ist eigentlich eine wichtige Frage, die wir im Leben stellen sollen. Wir haben ähnlich ein Ereignis am Jakobsbrunnen. Ihr erinnert euch, eine samaritische Frau am Jakobsbrunnen trifft sie Jesus und Jesus sagt ihr, Jesus fängt an, gib mir ein bisschen Wasser zu trinken und so, ihr kennt das alles. Und dann sagt Jesus, wer von diesem Wasser trinkt, den wird immer wieder dürsten. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nie Durst haben. Was denkt ihr über diese Aussage von Jesus? Die Samariterin hat auch nicht verstanden. Wer von diesem Wasser trinkt, von diesem Brunnen, er wird immer wieder Durst haben und muss immer wieder hier kommen. Aber wenn ich ihm mein Wasser gebe, den wird nicht dürsten das ganze Leben lang. Die Samariterin hat das nicht verstanden und sie hat gesagt, Herr, gib mir dieses Wasser. Das ist eine tolle Sache. Da muss ich nicht jeden Tag hier kommen und Wasser zu schöpfen. Aber Jesus spricht nicht über dieses Wasser, sondern er spricht über ein anderes Wasser. Im geistlichen Sinne, die Ströme des lebendigen Wassers, Ströme des Segens. Wir erinnern uns an Abraham, haben wir in der Lektion auch ihn erlebt. Gott hat ihm versprochen, wenn er gehorsam ist, dann wird er ihn segnen und er wird als ein gesegneter Mensch leben. Die Segen Gottes ist etwas, was wir brauchen. Und dann sagt Gott zu Abraham, nicht nur Segen für dich, sondern in dir werden auch andere gesegnet, Gottes Segen durch Abraham für andere Leute. Gottes Segen durch dich, durch andere, auch für andere Leute. Den Segen Gottes, Ströme des Segens. Ich möchte mit euch im 5. Buch Mose, Kapitel 28, einen Vers lesen. 5. Buch Mose, Kapitel 28, auch ein sehr bekannter Text, den haben wir auch oft gelesen. Was bedeutet der Segen Gottes? Wenn wir Ströme des lebendigen Wassers, Ströme des Segens Gottes haben. 5. Buch Mose, Kapitel 28, Vers, ab dem Vers 3. Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet wirst du sein auf dem Acker, gesegnet wirst du sein, wird sein die Frucht deines Leibes, der Ertrag deines Ackers und die Jungtiere deines Viehs, deiner Rinder und deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet bei deinem Ausgang. Ist das nicht eine Verheißung Gottes? Das ist für mich, wenn Jesus sagt, Ströme lebendigen Wassers auf allen Gebieten im Leben. Und es gibt tatsächlich gesegnete Leute, die das auch so fühlen. Und sicher, wir sind auch gesegnet. Ströme des inneren Friedens, Frieden mit Gott. Zu den Jüngern sagt Jesus, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht den Frieden, den auch die Welt gibt. Diesen Frieden, die Welt verspricht, bringt nicht den Frieden, inneren Frieden, sondern ein Frieden mit Gott. Das ist das, was zum ewigen Leben führt. Als ich das alles gelesen habe, habe ich mir die Frage gestellt, wie kann man das alles erreichen? Wir befinden uns am 8. Tag des Laubhüttenfestes. Und Jesus sagt auch die Lösung. Wer an mich glaubt, so wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden diese Ströme lebendigen Wassers fliegen. Und da Johannes, der Schreiber des Johannes-Evangeliums, schreibt noch dazu, da sagte er für den Heiligen Geist, den er auch den Menschen geben wollte. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes kriegen wir viel Segen Gottes. Warum ist für Jesus wichtig, dass die Menschen an ihn glauben, so wie die Schrift gesagt hat? Jetzt kommen wir zu einem Kampf, den wir erleben, auch in der christlichen Welt. Es gibt auch ein Gedanke, wir glauben Gott, wie die Schrift sagt, oder wir glauben an Gott, wie die Menschen sagen, die Gefühle der Menschen. Und in diesem Kampf leben wir vor allem heute. Entweder orientieren wir uns an dem, was Gott sagt in seinem Wort, oder orientieren wir uns an die Gefühle der Menschen. Es gibt so viel Demokratie und so viel, jeder kann machen, was er will, und jeder ist gut vor Gott. Und ihr kennt immer tiefer den Kampf, den wir auch heute erleben. Und jeder Mensch muss jetzt eine Entscheidung treffen. Entweder orientiere ich mich an Humanismus. Jeder Mensch kann seine Triebe befriedigen, wie er will. Und die Kirchen predigen, Gott ist gnädig, er nimmt dich mit, egal wie du lebst oder so. Die Bibel sagt nicht so. Sondern die Bibel erwähnt auch den Willen Gottes. Und derjenige, der den Willen Gottes tut, der kann auf diese Verheißung Gottes warten, dass aus seinem Leibe Ströme lebendigen Wassers fließen werden. Und das ist eigentlich, was wir brauchen, was die Bibel sagt. Ich möchte zum Schluss einen Text von Ellen White lesen aus dem Buch Erziehung. Lass die Jugend von heute mit der Bibel in der Hand aufwachsen. Was wäre ein guter Satz? Lasst die Jugend von heute mit der Bibel in der Hand aufwachsen und macht sie so zu Empfängern und Vermittlern der lebensspendenden Kraft des Wortes Gottes. Reiche Segensströme werden sich dann über die Welt ergießen. Einflüsse, deren heilende und tröstende Macht wir kaum zu erfassen vermögen, Ströme des lebendigen Wassers, Brunnen, die in das ewige Leben fließen. Ist das nicht ein Aufruf, der heute sehr wichtig ist? Lasst die Jugendlichen von heute mit der Bibel in der Hand aufwachsen. Und wenn das so ist, wird die Welt merken, dass etwas anders bei denen ist, die sich völlig auf Gott verlassen. Ihr Lieben, diese drei Gedanken waren mir sehr wichtig. Erstens, Jesus ruft die, die Durst haben, nach Liebe, nach Gerechtigkeit, nach Anerkennung und alles, was ich erwähnt habe. Es gibt auch solche Gefühle, auch heutzutage. Und Jesus verspricht Ströme lebendigen Wassers. Nicht nur ein bisschen, ein Krug Wasser, sondern Ströme der Kraft des lebendigen Wassers. Und die Frage, die wir zu Schluss gestellt haben, wie bekommen wir das? Jesus sagt, wer an mich glaubt, wer mir folgt, so wie die Schrift gesagt hat, nicht irgendwelche Philosophien anderen, sondern zurück zu dem, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Aus dessen Leibe werden Ströme des Zufriedenseins, des Segens Gottes und alles, was wir noch gelesen haben, kommen. Ich wünsche uns allen, dass wir auch heute am letzten Tag des Laubhüttenfestes, ein Fest, das am letzten Sabbat angefangen hat mit Erntedankfest und heute zu Ende kommt, dass wir Jesus sehen, der auch in unserem Tempel, kleinen Tempel, aufsteht und sagt, wen da dürstet, der kommt zu mir. Und ich werde ihn segnen in seinem Leben. Und diesen Segen wünsche ich uns allen. Amen. Amen. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du auch heute vor uns stehst hier und sagst, wen da dürstet, der kommt zu mir und trinke. Sehr oft spüren wir diesen Durst der Seele, diesen Durst nach der Liebe, nach der Anerkennung, nach dir, großer Gott. Und wir bitten dich, dass du uns begleitest in unserem Leben, dass du uns hilfst, dass wir Kraft finden, zu dir zu kommen. Und wenn nur du kannst den Durst stillen, du bist dieser Heilsbrunnen für uns alle. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der jetzt vor dir steht, dass du uns segnest mit diesen mächtigen Strömen des Segens. Ich bitte dich auch für die, die nicht da sind, auch für alle Leute, alle, die aufrichtig vor dir stehen. Wir brauchen alle dich, vor allem in dieser unsicheren Zeit, in der heutigen Zeit. Hilf uns, dass wir dich finden, so wie dein Wort gesagt hat, und gib uns Kraft, auch deinen Weg zu gehen. Ich danke dir. Ich danke dir, dass du versprochen hast, mit uns zu gehen und dass du auch weiterhin jeden Einzelnen von uns begleitest in unserem Leben. Wir loben dich und preisen dich im Namen Jesu Christi. Amen.
Amen.